Oh, jetzt haben
So,
wir Nachricht
geht
hast du bekommen,
los.
gehe ich von aus, ne?
Ja, wollte sagen, steht hier, genau, alles
Sehr
gut.
schön. Alles klar. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Business Ideas und heute ist Björn Petzold mein Gast. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen und herrlichstes Sonnenwetter. Bei dir scheint es hinten durch die Fenster, bei mir auch. Ganz fantastisch, lieber Björn. Danke, dass du mein Gast bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Habt ein paar Folgen schon gehört, von daher freue ich mich drauf, dass wir hier zusammenkriegen.
Ich mich auch. Damit wir starten und damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst, stell dich gerne einmal vor.
Ja, total gern. Also, ne, Björn Petzold ist mein Name. Ich bin bald 47 Jahre, völlig schräg, wenn man das so hört, aber ist so. Bin geboren in Salzgitter, irgendwie sehr ländlich, irgendwo in Niedersachsen, und bin dann 2004 irgendwann mit einer Sparkassenausbildung im Gepäck nach NRW gekommen, wegen meiner Freundin, jetzigen Frau, und bin dann da in das Finanzierungsthema 2004 halt auch reingekommen, bei der LBS. Gute Ausbildung genossen, und auch ganz gute Perspektiven so aufgezeigt bekommen. Hatte nebenberuflich dann bei der FOM noch studiert, ne, weil man weiß ja nicht, wo geht da so die Reise perspektivisch mal hin. Habe ich die Zeit ganz gut genutzt. Und durfte dann halt in Mettmann, wo ich jetzt auch wohne, wo eben die Sonne durchs Fenster jetzt auch scheint, durfte ich ein Büro übernehmen von der LBS, wo dann halt zum Finanzierungsthema auch das Thema Immobilie kam. Und das war, sag mal, sehr, sehr einprägsam. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar schon ein Einfamilienhaus, ein Eigenheim, aber eben das Thema Vermietung war noch nicht da. Und das war so der erste Touchpoint, wo man dann schon merkte, das könnte durchaus perspektivisch auch mal spannend werden. Habe in 2014, glaube ich, dann auch ein Mehrparteienhaus erstmal allein erworben, in 15 dann mit einem Handwerker gemeinsam. Diese klassische Kombination Kaufmann und Handwerker, die in der Theorie super ist und in der Praxis auch ganz, ganz viele Jahre fantastisch funktioniert hat. Und da haben wir wirklich alles gemacht, würde ich sagen. Also von Zwangsversteigerung, mit einer Kernsanierung, Bestandshaltung, Aufteilung, Abverkauf, Grundstücksteilung, also eigentlich alles, was man da so braucht. Und haben da auch so alles erlebt, die guten Sachen, die Sachen, die man jetzt anders machen würde. Und final ist es jetzt halt leider auch so, dass irgendwie aus diesen rund 50 Einheiten wir gerade dabei sind, das auseinander zu dividieren. Auch sowas passiert im Business. Und da standen wir, oder da stehe ich halt so, was dieses Investmentthema angeht, bin aber dann 2017 von der LBS weg, durfte bei Dr. Klein als Finanzierungsvermittler im Bereich Mettmann Wuppertal agieren und habe in dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt auch Lebenswertimmobilien gegründet, eine Maklerfirma, weil eben diese Themen sehr, sehr gut zusammengehören und zusammenpassen. Und da stehen wir hier und heute. Und im Bereich Social Media möchte ich eben da noch eine Synergie heben. Da sind wir gerade auch dran, was eben das Thema Kapitalanlage angeht. Ist ja total in den Medien. Hätte viel, viel früher ganz klar schon benannt werden müssen, dass das Thema Rente, Rentenlücke kein Nice-to-have ist, sondern ein Must-have. Und da sehe ich halt eine Immobilie im Portfolio als schöne Chance, ne? Und ich sag mal, da stehen wir hier und das ist ja auch so ein bisschen irgendwie unsere Verbindung. Da haben wir uns ja auch mal ein Stück weit kennengelernt über das Thema Immobilie und Finanzierung. Und ja, wohne hier in Mettmann halt, wie erwähnt, mit meiner Frau und zwei Kids, die inzwischen auch schon schrägerweise im Teenageralter sind. Von daher, es wird nicht langweilig, Kevin.
Ja, nur das glaube ich dir, das hört sich auch echt so an. Und
Ja.
es ist crazy. Alleine dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Rentenlücke. Das ist ja was,
Ja.
was die Leute natürlich umtreiben sollte. Ich habe das auch bei meiner Bankausbildung gehabt, die einige Jahre hinter deiner liegt. Und da hieß es ja auch schon, naja gut, ihr sollt für den Kunden mal die Rentenlücke errechnen und ihn quasi drauf bringen, dass private Vorsorge absolut notwendig ist, weil es natürlich aus dem staatlichen Bereich einfach gar nicht mehr darstellbar ist. Damals gab es so ganz tolle Produkte, Bausparplan, Riester-Rente und so weiter und so fort. Also wir letztendlich überwiegend Versicherungen verkaufen. Das Thema Kapitalanlage zur Altersvorsorge war gar nicht so das Thema. Maximal ging das damals noch übers Eigenheim. Ja, dann brauchst du im Alter keine Miete mehr zu bezahlen. Irgendwie so ein Klassiker, der ja auch bei vielen immer noch irgendwo im Kopf rumgeistert. Gefühlt muss ich sagen, meine Ausbildung ist ja jetzt auch schon ja, 15 Jahre gut her. Bis das erstmal in die Bücher kommt, dauert es auch ein paar Jahre. Und trotzdem, obwohl wir da jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren drüber sprechen, habe ich manchmal den Eindruck, ist das bei den Leuten im Kopf noch überhaupt nicht angekommen. Wie ist so deine Erfahrung? Wie viele, ich sage jetzt mal, Privatleute fragen bei dir Finanzierungen an oder auch einfach Objekte aus deiner Maklertätigkeit für ja, wirklich zur Kapitalanlage und nicht zum Eigennutz?
Ja, also habe ich jetzt empirisch nicht gehoben, aber ich würde sagen, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich irgendwie im einstelligen Prozentbereich sein, wenn wir einfach mal jetzt alle vergleichen einfach. Also das heißt, das, was du sagtest, das Eigenheim als Altersvorsorge, und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich ganz, ganz lange einfach paradigmenartig weitergetragen, auch so an den Kunden, ne? Und wenn man mal selber letztlich ein Stück weit drüber nachdenkt, ja gut, klar, ne, du hast im Endeffekt dann keine Rente mehr, stimmt, und hast dann Vermögenswert geschaffen, ja, aber das ist immer das tägliche Leben mit der kleineren Rente, die ich dann habe, aufgefangen wird, das ist da gar nicht gegeben, ne? Und das sind wirklich, der Anteil ist sehr gering, sehr gering. Wird halt immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich glaube, gerade so bei den deutlich Jüngeren, die sich über Social Media auch viele Informationen inzwischen holen können, sind da viel affiner. Und ich habe auch das Gefühl, es wird jetzt auch politikseits ein bisschen offener darüber gesprochen, dass da zwingend was getan werden muss, ne? Du hast gerade Riester einmal angesprochen, sehr, sehr negativ belastet. Ich habe da noch gar nicht das richtige Wort gefunden, aber die Grundidee, da diesen Impuls zu setzen, war ja sehr gut, aber es fehlte die Nachhaltigkeit, dass jeder da etwas machen muss. Und da haben wir, ich sag mal, gut 20 Jahre verloren. Das war ja irgendwie 2004, 2005 oder 2002 Versicherung. Bausparkasse war dann 2004, 2005, wo du das auch nutzen konntest. Aber da fehlte halt die ganz, ganz klare Ansage, dass die gesetzliche Rente nicht mehr sicher ist, ne? Und du privat definitiv was tun musst. Ja, und das wendet sich gerade, aber wir sind natürlich da, ich sag mal, schon 20 Jahre treu doof in die
Ja,
falsche Richtung
voll.
geschippert, ne? Ja.
Ja. Ist genau das. Also das ist schon krass. Also auch im entfernten Freundes- und Bekanntenkreis, alleine da, ja, dann die haben irgendwo ihren, ja, vielleicht einen ETF-Sparplan, aber Immobilien halt auch immer noch gar nicht auf dem Schirm. Und wenn ich mir jetzt überlege, naja, du hast ein Eigenheim und alleine in Mülheim, wo wir jetzt leben, hat sich die Grundsteuer einfach auch nochmal verändert, ja, so dass du dann da sicherlich für ein Eigenheim gut und gerne im Jahr nochmal ja, 100 Euro mehr zahlst, was jetzt auf den Monat runtergebrochen, ja, unter 10 Euro sind. Aber wenn du nur eine Rente bekommst, die vielleicht auch nicht sonderlich gut ist, die vielleicht nicht im gleichen Maße anwächst und natürlich Lebenshaltungskosten im Allgemeinen steigen, dann ist das Eigenheim an sich ja auch nur noch so eine bedingt gute Kapitalanlage gewesen. Da musst du es verkaufen und dann musst du wieder mieten.
Ja, was aber auch ein Lebensmodell sein kann, ne? Also ich sag mal so, auch das hat sich gewandelt, glaube ich. Da sind wir alle ein bisschen flexibler geworden, ne? Früher hat der Mann mit seinen Kumpels das Haus hochgezogen, ne? Und dann, ein bisschen salopp gesagt, wurde irgendwann fußwärts rausgetragen, ja? Und ich sag mal, die Einrichtung hat sich da auch nicht wirklich geändert. Und also man ist ja dynamischer geworden, ne? Das Reihenhaus ist heute was, wo du halt mit Kindern gut leben kannst, aber weißt, okay, perspektivisch vielleicht nicht mehr. Das heißt, mit Mitte 50, 60 sage ich, okay, ich verkaufe das und suche mir was Neues. Also da ist ja eine Dynamik drin. Das war ja früher in der Tat anders. Wir verkaufen heute noch Häuser, die sind noch von Einrichtung und Co., sag mal so wie damals 1960 oder 70 gebaut. Ja, und das Obergeschoss wurde gar nicht mehr genutzt, weil man nicht mehr hochkam und man brauchte den Platz auch gar nicht. Hat sich ja schon ein Stück weit halt gewandelt. Und dann kannst du ja da auch Werte heben, ja, und sagst, okay, vielleicht gehe ich dann ein Stück weit in die Miete und habe ja einen schönen Wert, mit dem ich dann halt arbeiten kann. Aber wäre ja auch schön, wenn ich das als Add-on habe und das vielleicht nicht machen muss, aber machen kann, ne, wenn ich halt die eine oder andere Wohnung mir frühzeitig geholt habe, und da reden wir gar nicht über Mehrfamilienhäuser, das können optimalerweise 50, 60 Quadratmeter Wohnungen sein, mit denen ich starte. Und die meisten, du hast gerade gesagt, im Freundeskreis, die es dann mal angefangen haben, die kommen auf den Geschmack und dann geht es da halt auch ein Stück weit weiter. Und man kann sich ja heute sehr easy in diese Themen auch ein Stück weit einlesen, sodass man da keine Bankausbildung haben muss oder Immobilienerfahrung, so wie wir es jetzt vielleicht aus der Ausbildung heraus auch hatten halt, ne?
Ja. Naja, ganz im Gegenteil. Es gibt tolle Literatur dazu. Ich glaube aber, dass gerade Social Media und vor allem YouTube eine wahnsinnig große Wissensbibliothek ist. Auch insbesondere habe ich so den Eindruck im Bereich Immobilien, wo es halt echt viele Experten gibt, die darüber berichten und auch sehr transparent teilweise Themen einfach auf den Tisch bringen. Und noch viel einfacher und vor allem günstiger kann man sich ja gar nicht informieren. Ja.
Definitiv, definitiv. Also man muss immer ein Stück weit auch gucken. Ich finde, manchmal wird es auch dann ein bisschen zu niederschwellig gemacht, ne? So dieses 2,5 netto und du musst eine Immobilie kaufen, sonst bist du
Ja.
doof, ne? Und selber schuld. Also ich meine, ja, das geht ab dem Bereich, ne? Und je jünger ich bin, desto cleverer ist es, das vielleicht auch zu tun. Aber und genauso das andere Extrem, hier wird es so einfach gemacht, das andere Extrem, RTL 2. Jeder Zweite hat einen Mietnomaden, ist ja auch Quatsch. Ja? So, das ist ja die Angst, die dann da geschürt wird. Und du bist irgendwo in einem Spannungsfeld und ganz viele trauen sich an der Stelle halt gar nicht. Also man muss halt schon noch mal ein Stück weit ein paar Quellen vielleicht bemühen. Ja? Ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel unter 30-jährige Immobilienmillionäre es scheinbar bei Social Media irgendwie unterwegs sind und auch sehr erfolgreich sind.
Ja.
Und die machen auch einen total guten und Top-Content. Sprechen die Zielgruppe komplett an, sind auch mega erfolgreich. Ob dann da und ein bisschen Lebenserfahrung und halt auch Erfahrung im Umgang mit den Themen ist ja ganz nicht verkehrt. Inwiefern das dann auch alles fundiert ist, ist dann ein Stück weit die Frage. Aber das Angebot ist da ja mega breit an der Stelle. Und ich glaube, das haben die Banken auch ein Stück weit verpennt, da irgendwie auch eine Rolle einzunehmen. Da kriegst du nach wie vor die klassischen Produkte. Und ein Makler wird dich in diesem Bereich Kapitalanlage auch nicht so ganz beraten können. Ein Baufinanzierer, dem fehlt dann wieder die Kapitalanlage. Und irgendwie dann so dieses, jemand, der beides verkörpert und das auch schon ein bisschen macht, gibt es ja dann so viele an der Stelle auch nicht. Und da sehe ich, glaube ich, einfach noch ein gewisses Handlungsfeld. Aber es gibt ganz, ganz viele, die da schon gut unterwegs sind, sich ein gutes Geschäft bereiten, aber dem Kunden an der Stelle auch was Gutes tun, weil, ne? Schlagwort Inflation und Co. spielt ja dem Käufer, der schon beurkundet hat, volle Kanne die Karten halt, ne?
Ja, absolut. Also ich gebe dir dazu 100% recht. Es gibt, man muss das vielleicht ein bisschen differenzieren. Also gerade dieses, genau, ab 2,5 kannst du dann Kapitalanlagen kaufen. Ja, kannst du machen, aber genau wie du sagst, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und mit, keine Ahnung, ich habe hier so und so viel Immobilienvermögen. Ja, wie viel davon ist tatsächlich frei und kannst du so zu deinem freien Vermögen wirklich dazu nehmen? Wie viel ist letzten Endes durch Bankverbindlichkeiten und Darlehensverträge noch irgendwo hinterlegt? Wird ja auch dann nicht ganz gerne offen drüber gesprochen, weil dann hast du natürlich ein Vermögen von 3,5 bis 5 Millionen, ja, was zu 95% durch Bankdarlehen noch belastet ist, sieht dann halt nicht ganz so sexy aus, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, irgendwann ist
Gut.
das halt im besten Falle getilgt, das muss man sagen. Und derjenige, der meinetwegen 100 Darlehensverträge hat, der hat sich auch mindestens 100 Wohnungen, eher 1000 Wohnungen angeguckt und ist da Risiken eingegangen und der hat halt gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die nur drüber reden. Und ich erlebe das auch häufiger mal, dass die Kontakte dann so Themen einfach kaputt denken und alles totrechnen und ja, nee, da kann ja das passieren und da ist ein Leerstand und da ist jenes und pff, der erste Deal ist so schwer, ja, aber dann fang doch einfach an, guck dir Wohnungen an, sei nicht demotiviert, irgendwie, wenn es mal nicht klappt, das gehört einfach dazu. Also so ist mein Blick auf das Ganze.
Total, total. Das ist so genau wie du sagst, ne? Auch da wieder Social Media ein schöner Spiegel, ne? Sind auch ein paar Investoren, die dann auch ein bisschen die Bücher aufmachen und zeigen, was sie so gekauft haben und gemacht haben. Finde ich auch immer ganz spannend. Und da hast du so viele Kommentare, die dann sagen, ja, das ist ja unrealistisch und das geht nicht und das geht nicht und da Bebauungsplan und irgendwelche Fetzen aufgenommen und reingeworfen. Ich habe immer das Gefühl, sich selber zu verstecken, ne? Und die Ausrede zu suchen. Ist ja auch alles Quatsch und deswegen mache ich das halt gar nicht, weil teilweise der eine oder andere sich nicht traut. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Du sollst auch wirklich nur Investments machen, wo du, wovon du halt überzeugt bist, ne? Oder wo du halt nicht total Angst vor hast. Ne? Manchmal brauchst du ja auch irgendwie den ersten Schritt, mit ein bisschen Schiss in die Buchs und machst dann trotzdem irgendwie das Ding und merkst nachher, das war eine gute Idee. Und wenn wir über 150.000, 200.000 Euro reden, sehr in unseren Städten nun mal dann auch bei 60 Quadratmeter, 80 Quadratmeter, bist du ja schnell in dem Bereich. Da muss man überlegen, also A, wirst du, wenn die Wohnung einigermaßen in Schuss ist, immer gut vermietet kriegen. Und selbst wenn es nicht komplett kostendeckend ist, Ich sage immer, was machst du mit einer Rentenversicherung bei der Bank? Da investierst du 150, 200 € im Monat ja schließlich auch. Hier hast du das im besten Fall vielleicht sogar gar nicht und musst das vielleicht mal übergangsweise machen oder packst mal 50 oder 100 € dabei, bis die Miete ein Stück weit auch gesteigert werden konnte. So, und diese Möglichkeiten müssen ein Stück weit aufgemacht werden und jeder sucht immer, okay, ich kaufe eine Wohnung und habe 100 € Überschuss. Also das funktioniert nicht, es sei denn, der Nachbar vom Opa will verkaufen und der sagt, ach komm Junge, ich habe 100.000 Mark bezahlt für dich 100.000 € und hast du 30.000, 40.000 günstiger gekauft. Aber das passiert halt nicht. Aber du musst manchmal einfach mal loslegen und das muss im übersichtlichen Rahmen sein. Und wer dann die Erfahrung sammelt und auch Fehler gemacht hat, falsch gekauft hat, falsche Mieter ausgewählt hat, da kannst du ja nur von partizipieren, dass du in Zukunft da vielleicht auf gewisse Sachen irgendwie anders drauf blickst. Das ist ja das, was ich bei der Vorstellung auch sagte. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Auch 100 Pro sehr, sehr viel falsch. Ne? Aber ich wüsste heute, dass ich diese Dinge anders machen würde oder mit anderen Leuten oder was auch immer. Ne? Und die Mentalität fehlt uns vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen, nicht zu gucken, was ist schiefgegangen und wer war schuld, ne? Sondern einfach, ne, wie der Amerikaner irgendwie immer so, ne? It was a great learning, ey, super, fürs nächste Mal wissen wir, machen wir anders. Und das gehört da, glaube ich, ein Stück weit auch mit rein. Ne?
Absolut. Ich meine, du bist ja in Persona das beste Beispiel, wie steil die Lernkurve ist und aber auch, dass Immobilien nicht heißt, ich kaufe und ich vermiete, sondern da gibt es ja links, rechts noch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwie ja, Auftellergeschäft. Es gibt neumodisch benannt Fix und Flip, also gewerblichen Grundstückshandel irgendwo. Alles Themen, über die ich ja auch Liquiditäten steuern kann und im besten Fall halt mir Eigenkapitalbestände aufbauen kann, mit denen ich dann wiederum in Bestand investiere oder so. Aber du hast ja anfänglich gesagt, du hast dich mit einem Handwerkspartner zusammengeschlossen. Vielleicht nimm uns da mal mit. Erzähl mal so zwei, drei Stories, die dir so im Kopf geblieben sind aus der ganzen ja, Historie.
Ja, also am langen Ende ist die Idee ja relativ einfach. Ne? Ich hatte damals eine sehr gute Bonität, eine sehr gute Beziehung zur Bank, ja, und der Kollege konnte im Endeffekt halt die Buden, die dann halt meist stark renovierungsbedürftig waren oder sanierungsbedürftig, konnte ich halt fertig machen. War natürlich eine Zeit, 2015. Und ich meine, der Start ist so das A und O, gerade wenn du so eine Sache aufziehen willst und die ein bisschen größer werden soll. Da ging es halt eben um Zwangsversteigerung. Ne? Und da war damals noch nicht so der Riesenhype drauf. Und da hat man in der Tat für 140.000 € glaube ich, ein Achtfamilienhaus mit ein paar Garagen in Wuppertal bekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, der Zustand war ja auch dementsprechend. Und das wurde dann halt, ich sag mal so, auf kleiner Flamme, weil es eben das erste Geschäft war. Auf kleiner Flamme halt optisch hergerichtet und dann hat man es gut vermietet und ja, gut, ich sag mal so, das Objekt wird heute sicherlich 500, 600.000 € wert sein, aber damit hast du natürlich eine schöne Basis geschaffen, musst du natürlich am Anfang viel der Bank erstmal erklären und guck mal hier, da ist sicherlich auch Eigenleistung und so weiter mit drin, aber das haben die einfach gemacht, weil auch da 140.000, 50, 60 für Material und dann wurde das Ganze halt angegangen und dann konnte man darüber das Ganze sehr, sehr gut den halt präsentieren und platzieren. Und dann war auch, als das dann vermietet war, A, der Beweis angetreten, guck mal, die Jungs kriegen das hin und B, natürlich auch der Hunger geweckt, dass man da weitermacht. Und dann ging das da halt auch Schlag auf Schlag, weitere Zwangsversteigerung ein Jahr drauf, altes Commerzbankgebäude, wo ich bis vor kurzem halt noch mein Büro hatte, unter Trennung eben da jetzt rausgegangen bin. Und da haben wir halt immer gekauft, saniert, behalten und vermietet. Ne? Und dann hat die Zinsentwicklung dazu beigetragen, dass, wie ich sagte, auch Grundstücksteilungen und Co. dabei kamen. Ne? Also schöne Deals, wo vorne ein Mehrparteienhaus, dahinter ein Bungalow, dahinter noch ein Grundstück. Dann konnte man das sukzessive abteilen halt. Ne? Das sind Dinge, die ich vorher nie gemacht habe, die aber technisch eigentlich relativ simpel sind. Ne? Da haben wir dann halt ein Bungalow verkauft, das Haus vorne behalten und hatten dann nur noch eine relativ geringe Restschuld. Und haben halt auch, und das war auch ganz spannend, dann irgendwann in Mettmann hier so eins dieser Geisterhäuser, wie man so schön sagt, gab es mal so einen Bericht drüber, einfach verlassene Objekte, die dann halt von Obdachlosen bewohnt wurden, dann vernagelt wurden, damit da keiner drin ist. Und die waren natürlich im jämmerlichen Zustand. Und da haben wir dann halt auch in der Tat das erste Mal, ja, Fix and Flip, denkst dir immer so eine kleine Wohnung, machst du fertig. Das war jetzt ein Mehrfamilienhaus, hat einen Tucken länger gedauert. Aber die haben auch aufgeteilt und auch gut verkauft und auch gutes Geld halt bekommen. Und das haben wir dann noch einmal gemacht und da ist dann irgendwo halt wahrscheinlich auch schleichende Brüche reingekommen. Aber da ist dann irgendwann auch mal ein Bruch reingekommen. Da haben wir dann ein Objekt, eine alte Bäckerei, Krefeld-Oeding, erworben. Ich glaube, in 5 oder 6 Einheiten aufgeteilt, dann siebenstellig verkauft. Und da war der Punkt eigentlich ein bisschen schade, weil das war so 2019, 20, da wo die Zinsen so niedrig waren. Und da, wenn da dann halt ein hoher sechsstelliger Betrag gekommen wäre, den wir schlau in Objekte getan hätten, dann hätte, glaube ich, auch das wieder irgendwie die kleinen Risse gekittet, aber da ist es dann halt irgendwie auseinandergegangen. Und hinten raus auch dann mit sehr unschönen Zügen, ein bisschen zu Klage und Co. Ich glaube, das haben wir jetzt wieder einigermaßen nach ein paar Jahren eingefangen. Ja, das heißt, bist du 4, 5 Jahre im Job und hast dann diese Geschichte noch parallel. Das macht keinen Spaß. Das hat Haare und Schlaf gekostet. Aber das hat den Hunger und die Überzeugtheit, dass das Immobiliengeschäft einfach eine tolle Möglichkeit ist, einfach nicht getrübt. Ja, im Gegenteil, ich habe da ganz, ganz viele Sachen gelernt, wie erwähnt, was ich mache, wie ich es mache, vielleicht mit wem ich es mache. Und jetzt Blick nach vorn und daraus kann man einfach nur zehren. Aber das war eine sehr lehrreiche Zeit, total spannende Zeit. Wie du sagtest, Liquidität aufbauen, da kamen teilweise Geldbeträge halt angeflogen, wo du denkst so, ne, da arbeiten andere 3, 4 Jahre brutto für, vielleicht auch 5. Und das war schon verrückt. Und das war ja so neben dem eigentlichen Job. Ne? Und das kann man ja im Kleinen, viele Handwerker machen das inzwischen auch, die sich Wohnungen holen, die wirklich runtergekommen sind, die sie dann entsprechend aufwerten und dann vermieten oder verkaufen. Und das kann man auch, wenn man ein gutes Netzwerk hat, als Angestellter letztlich machen. Ne? Aber ob es dann Fix und Flip direkt sein muss, einfach vielleicht erstmal Wohnung holen, Wohnung kaufen und vom Abzahlen und der Inflation nach 10 Jahren merken, ach guck mal, habe ich mal 40, 50.000 Euro Eigenkapital aufgebaut und habe eigentlich nicht wirklich viel dabei getan.
Ja, würde ich halt auch so sehen. Ich glaube immer, du kannst dich über vieles informieren, aber wenn es darum geht, so Fix und Flip lebt natürlich, natürlich vom Einkauf, ja, so wie alles irgendwo. Aber am Ende des Tages, vor allem aus meiner Sicht, auch ja, geht es um die Schnelligkeit irgendwo. Also, wenn du das Objekt anderthalb, 2 Jahre in den Büchern hast für eine, keine Ahnung, 55 Quadratmeter Wohnung. Aller Voraussicht nach wird das nicht der beste Deal sein, wenn du halt ein Jahr oder anderthalb die Hausgelder zahlen musst und alle Kosten irgendwie laufen. Wohingegen, wenn du es schaffst, das Ding nach 6 Wochen zu drehen oder nach 8 Wochen, dann ist jetzt ganz blöd gesagt noch nicht mal die Tinte beim Notar trocken, bevor du das ganz schön wieder verkaufen kannst. Ist dann der bessere Deal. Und trotzdem, wenn du jetzt nicht selber handwerklich geschickt bist und weißt, wovon du sprichst, ja, definitiv erstmal kaufen, vermieten.
Auf jeden Fall. Also Geschwindigkeit ist das A und O. Das ist halt auch ein Learning, ne, wo man dann vielleicht auch gewisse Dinge unterschätzt hat. Aber wir reden ja nicht über Wohnungen, sondern wir reden ja über Mehrfamilienhäuser, ne, wo
Ja.
dann halt nicht nur Oberböden, Leitung oder so, sondern irgendwie Dächer, alle Leitungen, Heizung, Fenster und hast du nicht gesehen. Da greift ja dann auch ein Gewerk ins andere. Ne? Also das ist dann eher so wie auch jetzt beim Einfamilienhaus, wo ich gerade sitze, haben wir auch kernsaniert. Das halt auch extrem schmerzhaft war das, aber mega viel für meinen Job einfach gelernt, wo ich sage, Leute, macht die Kernsanierung, auch in der Bauführberatung. Ich sage euch, das wird nicht cool. Das wird eine extrem anstrengende Zeit. Wenn es nachher fertig ist, ist es richtig gut. Aber der Weg dahin, man muss sich dessen im Klaren sein. Und da kann man natürlich viel transparenter. Und das ist das, wo ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen Kollege, der irgendwie noch die 2 vorne stehen hat beim Alter, sage, diese Erfahrung kann er ja gar nicht haben. Hat er vielleicht im Bereich Wohnungen und so auch aufgebaut, aber auch die wenigsten. Aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig, wenn du dich halt jemandem anvertraust, der dann da diese Prozesse umsetzen soll und dich da begleiten soll, dass der weiß, pass mal auf, so und so habe ich gemacht, kannst hier nachgucken. Und da gibt es auch ganz viele tolle Auftritte, wo halt Leute unter Beweis gestellt haben, dass sie wissen, wovon sie reden. Und ich finde auch immer gut, dass man muss sich auch da ehrlich machen und sagen, es hat nicht alles geglänzt, ne? Da war auch viel Mist dabei. Den hat man auch überstanden und den wirst du auch überstehen, wenn es passiert. Ich versuche es aber irgendwie von dir fernzuhalten, ne? Und das ist so die Idee der Gesamtstory da, ne? Ja.
Das heißt, ihr bei Lebenswert, ihr bietet das Rundumpaket.
Das wollen wir machen. Also das haben wir ja theoretisch immer. Die Struktur ist ja da, ne? Wir haben halt mit der Finanzierungsvermittlung da irgendwie 8 Kollegen sitzen, die halt alle Banken spielen können. Also du hast gesagt, der Einkauf ist mega wichtig, aber natürlich auch die Finanzierung, der Zins, ja, ist bei der Vermietung auch jetzt nicht unwichtig, ne, aber irgendwie ein bisschen nachrangiger als jetzt bei der selbstgenutzten Immobilie, wegen den steuerlichen Aspekten. Ja, aber gibt da trotzdem auch Modelle, ne? Wie viel tilge ich direkt, tilge ich in ein anderes Produkt? Da gibt es ja die wildesten Sachen. Ja, mit der Maklerfirma drehen wir eben die Objekte, haben die Kontakte. Und ich versuche jetzt da diese Schnittstelle irgendwie zu bilden, zu sagen, okay, ne, wir haben jetzt da ein Mehrfamilienhaus, das kann ja ein Weg sein, wir verkaufen das über den Ertragswert. Da sind derzeit so viele Verkäufer nicht glücklich drüber, aber was ist, wenn du Zeit hast und sagst, das Ding ist vielleicht schon geteilt? Ja, und wir machen da im Endeffekt Wohnungsverkauf letztlich draus. Hat der Verkäufer einen Tucken mehr von? Der potenzielle Käufer kann halt dann eine Immobilie, eine Eigentumswohnung halt übernehmen, wo wir dann mit einer Hausverwaltung kooperieren und Co. und wo vielleicht gar keine Sanierung direkt nötig ist, weil das Objekt ist ja auch vermietet, ne? Und dann kann man da relativ locker losstarten mit kleineren Einheiten, irgendwie ein bisschen über 100.000 Euro. Und dann ist auch, ich sag mal, das Risiko übersichtlicher, als wenn ich direkt irgendwie da Mehrfamilienhaus oder so mir anlache. Da steckt natürlich mehr Musik drin und wenn ich da erfahren bin, kann ich da natürlich viel mehr rausholen. Aber das würde ich halt einen Einsteiger auf jeden Fall nicht empfehlen, egal wie gut er aufgestellt ist finanziell halt, ne?
Aber das hat ja auch tatsächlich die Vorteile, dass wenn jetzt jemand ankommt und ich sag mal, recht unerfahren ist, ist er bei dir ja gut aufgehoben, wie du gerade sagst, ich empfehle denen nichts, was sie nicht selber leisten können oder stemmen können, sondern guckt, dass das Objekt zu Käufer passt. Und wenn derjenige zwei, drei Objekte bei dir finanziert hat oder aus deinem Maklerportfolio gekauft hat, dann ist er ja schon erfahren und kann ja auch selber bei dir wachsen oder ihr zusammen. Das ist ja auch ein Riesenpunkt, wenn er dich oder euch als, ja, als Finanzpartner an der Seite hat.
Wie ich gerade sagte, bei der GbR war der Staat mega wichtig, um die Bank irgendwie zu überzeugen. Ne? So, und das musst du halt als Privater auch ein Stück weit tun. Ne? So, der erste Deal ist ja, ich sag mal, wenn die restlichen Parameter sind, relativ easy. Und dann liest der immer so, ja, ohne Eigenkapital, ne, finanzieren. Das ist immer der Traum von jedem, der irgendwie da gerade frisch einsteigt. Und dann heißt es, ne, die Skeptischen, die schreiben drunter, geht ja gar nicht möglich. Ne? So, er ist sehr wohl möglich, aber natürlich nicht immer. Ne? So ehrlich muss man sein. Ne? Das Objekt, wenn das eh schon hochpreisig einkaufst, dann wird die Bank sicherlich nicht sagen, hurra, wir machen das irgendwie ohne Eigenkapital. Und doch gibt es dann da doch wieder Möglichkeiten, weil wenn familiär ein Background da ist, kannst du ja auch irgendwie ein bisschen auf zwei Objekten das absichern. Dann finanziert er ohne Eigenkapital, erwartet ein bisschen Sicherheit. Aber die Aussage, es war ohne Eigenkapital, stimmt ja trotzdem. Na, so, aber die meisten wollen ja das dann immer erstmal irgendwie ohne Eigenkapital und Co. Und haben dann irgendwelche, das ist mir die Gefahr bei Social Media, irgendwelche Schlagwörter rausgezogen, Tilgungsaussetzung, ETF und keine Ahnung, wo ich sage, komm, lass mal einfach mal locker starten, Erfahrungen halt sammeln. Und der Start ist eben wichtig. Und wenn die Bank sieht, der hat ein Objekt, zwei Objekte, weiß, was los ist, dann kann er auch selber loslegen, kann auch immer loslegen und alleine unterwegs sein. Aber ich glaube, gerade am Start ist es nicht schlecht, wenn man jemanden an der Seite hat, der ihn da ein Stück weit begleitet, vielleicht auch, ich sag mal, ein durchgemanagtes Produkt hat. Ich meine, die meisten haben ja sowieso eine Hausverwaltung, dann ist ja egal, ne? So, aber wo man sich nicht so wirklich drum kümmern muss und einfach weiß, okay, das Ding läuft halt erstmal, ne? Und dann ist das vielleicht nicht das günstigst eingekaufte Objekt, aber eins, was sich trägt, ne? Was unter Berücksichtigung der Steuerlast einigermaßen kostendeckend ist und ich bleibe dabei. Und wenn du 150 oder 100 oder 50 Euro bei Eigentumswohnung dabei tust, dann ist es immer noch eine schöne Alternative zu einer Rentenversicherung, die ich bei der Bank abschließe, weil eben das Thema sowohl Inflation, also Wertsteigerung, als auch eine Tilgung da ein Stück weit dir in die Karten spielt. Und das nicht erst bei Renteneintritt, sondern du halt auch, ne, nach 10 Jahren aktuell steuerfrei verkaufen kannst und so weiter. Du baust ja einfach da eine schöne Flexibilität auf. Ja. Ich komme mir mal wieder zum gleichen Punkt. Der Staat ist das A und O. Und da, glaube ich, können wir auch ganz gut begleiten halt. Ja.
Okay, was sind denn dann, ich sag mal, die drei wichtigsten To-Dos, um zu starten?
Ja, also es ist wichtig, dass die Bonität ein Stück weit aufgeräumt und strukturiert ist. Ne? Also was wir halt sehr häufig haben, derjenige, der kommt und sagt, ich habe die 2,5, ich möchte kein Eigenkapital einsetzen. Manchmal auch flankiert von, ich habe keins. Und dann gibt es aber leider halt noch Leasing- oder Ratenkredite. Ne? Also das heißt, im Vorfeld ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man sich da versucht, seine Bonität ein Stück weit zu optimieren, zu steuern. Also drei, vier Kreditkarten sind dann manchmal nicht so doll. Diese ganzen Zahlungsanbieter, das ist ja sehr niederschwellig, aber das ist auch häufig ein Thema irgendwie, dass das halt bei der Bank entsprechend aufstoßen kann, weil wenn ich eben dann so eine Kapitalanlage machen möchte und das vielleicht ein bisschen knapper ist, ne, bleiben wir bei dem Beispiel 2,5, Da müssen halt die restlichen Parameter schon relativ gut passen. Nicht nur das Objekt, sondern auch die eigene Bonität, wenn man das so ein bisschen durchscreent. Eine Rücklassschrift ist da eine völlige Katastrophe. Kann natürlich passieren, weiß ich. Ne? Geht ganz schnell. Gehalt war nicht so schnell da, wie der Mieter und alle anderen abgebucht haben. Und schon habe ich den Salat. Aber das sind so Dinge auf 3 Monate, eine saubere Kontoführung, und entsprechend vielleicht die Kredite so ein bisschen optimieren, dass dieser ganze Cashflow und so privat schon eigentlich ganz gut steht. Also das ist eine gute Vorarbeit, die man da vielleicht schon ergreifen kann. Auch wenn man gerade die Suche anfängt, weil die Suche nicht immer bedeutet, ich fange jetzt an und morgen kaufe ich was. Also auch da muss man sich selber ein bisschen, glaube ich, ein bisschen runterkühlen und sagen, ich möchte das machen, aber nicht um jeden Preis. Das machen, glaube ich, auch viele falsch. Wenn die sich schon dazu durchgerungen haben, dann jetzt nehme ich das nächstbeste. Also, glaube ich, 2 Schritte. Also, das eigene erstmal ein Stück weit in den Griff kriegen, ein wenig managen, ein bisschen reduzieren. Vielleicht ein bisschen Kapital auch aufbauen. Das sieht auch immer nicht schlecht aus. Aber wichtig ist eben keine Rücklassschrift, wie gesagt. Und dass man einfach so ein bisschen die Vielzahl der Kreditkarten und so weiter ein wenig eindämmt. Das ist eine gute Vorarbeit. Ja.
Okay, sehr schön. Was glaubst du jetzt? Wir springen ein bisschen hin und her. Wie wichtig bei dir im Geschäftsmodell oder im Immobilienbereich an sich ist Digitalisierung beziehungsweise AI?
Also Digitalisierung insofern, jetzt bezogen auf den Käufer, ist es halt auch immer sehr, sehr smart. Jetzt sind wir als Finanzierungsvermittler, als Puffer dazwischen, aber wenn du jetzt mit deiner Bank direkt sprichst, ist halt auch sehr, sehr smart, wenn du die von dir abgeforderten Dokumente, und das ist kein Hexenwerk, ne? Das sind irgendwie die letzten 3 Monate oder 6 Monate Kontoauszüge, Gehaltsnachweise, Steuerbescheinigung, Steuererklärung und so weiter, wollen immer nicht alle Banken haben, aber wenn du schon auftrittst und hast das ordentlich digitalisiert und sagst, ich habe einen Download-Link, ich habe einen USB-Stick, ich kann es dir in deine Cloud oder WhatsApp oder keine Ahnung was schicken, lieber Bank, lieber Finanzberater, das ist sehr, sehr wichtig, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Im Bereich AI, gut, da kannst du natürlich diese weiteren Social Media Informationen, die du hast, kannst du dich halt super upgraden. Ne? Du kannst halt super gut sagen, Erbpacht, was war das nochmal? Ja, hat er dir erklärt. Ne? Brich's mir nochmal runter, erklär's mir nochmal. Bereite vielleicht auch meine Situation, wie ich gerade stehe und liege, in so einer kurzen Präsentation halt auf. Das ist ja auch total, also habe ich auch schon Kunden gehabt, die kamen halt top vorbereitet, wie so ein kleines Bewerbungsschreiben. Ist immer nicht verkehrt, wenn man im 1:1 mit der Bank ist, solche Dinge an der Stelle auch zu haben. Wenn du jetzt im Bereich auf Käufer quasi abgezielt hattest, oder? Wo wolltest du da hin?
Ja, also das ist ja schon spannend, aber auch jetzt für dich als Unternehmer,
Ja.
wie setzt du das für dich ein oder deinen Kollegen, wie habt ihr das im Unternehmen verankert?
Ja, das ist total wild und ehrlicherweise auch, ne, wir sind ja da irgendwie mit Handelsvertretern unterwegs. Und auch wenn wir jetzt einfach mal, ist immer Dr. Klein nehmen, ne, das sind Franchise-Partner auch unterschiedlichster Couleur. Und ich will jetzt mal sagen, gibt es da vielleicht der eine oder andere, der es vielleicht auch begrifflich noch gar nicht ganz einordnen kann und andere, die irgendwie alles irgendwie schon technisiert haben. Also wir sind, glaube ich, da im ganz, ganz spannenden Zeitpunkt, wo alle sagen, ja, das ist die Zukunft. Nee, das ist Gegenwart. Ne, so. Und je mehr du da machst, desto einfacher kannst du dich auch abheben. Also von dem Wettbewerb an der Stelle. Und Dinge in einer Geschwindigkeit regeln, da denke ich selber manchmal, meine Güte, das Thema Formulieren fällt mir jetzt eigentlich nicht so schwer, auch textalisch, ja, aber es kann ja heutzutage jeder mit sehr bedingten Skills im Bereich Formulieren und Co. kriegt halt einen super Text daraus gelassen. Aber das hilft halt jedem Kollegen, man levelt sich so irgendwo ein und ab, ne? Also auch wenn Kollegen da sich schwer getan haben, die könnten das super gut machen. Nutzen sie gerade, glaube ich, noch nicht so viel. Wie ich gerade sagte, wenn du eine Idee hast, kannst du die halt sehr, sehr einfach reinquatschen und sagen, sortier es mir mal, ne? Weil manchmal sind die eigenen Gedanken ja nicht nur wirr. Ja, aber wenn du die halt da reinsortierst, kriegst du es halt wunderbar strukturiert. Und ja, also, ne? Sky is the limit. Also da könnten wir jetzt irgendwie ohne Ende weitermachen. Und da erwische ich mich auch immer wieder bei, oh, das könntest du machen und das könntest du noch machen. Was jetzt so einfach geworden ist, wird es auch da viel, viel schnelllebiger, ne? Also ich habe irgendwie 2000 mit der Lehre angefangen, da haben wir den Leuten noch einen Brief geschrieben, wenn wir die übers Festnetztelefon nicht erreicht haben, und hatten eine Woche Ruhe, weil hat sich keiner gemeldet, da haben wir es nochmal probiert. Heute schreibst du am Morgen eine Mail oder kriegst eine Mail, ja, bist in 2 Gesprächen und kriegst dann 90 Minuten später ein Fragezeichen, so nach dem Motto, warum reagierst du nicht? Das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist halt eine ganz brutal andere. Und das haben wir da ja auch. Die Umsetzungsgeschwindigkeit von so einer Idee, die du vorher so runtergeschrieben hast, dann hast du vielleicht mal mit einem Geschäftspartner oder mit einem Kumpel geredet. Heute quatschst du das rein und hast irgendwie in 60 Sekunden das Ding einigermaßen geordnet und es wurden dann halt auch schon Pro und Contra abgewogen. Ja, du kriegst also ganz, ganz viele. Also wir Unternehmer sind ja manchmal dann auch so sehr euphorisiert, das ist eine Bomb-Mega-Idee, ne? Und sind dann vielleicht auch auf einer Seite ein bisschen blind. Und dann knallt dir die AI um die Ecke, ja, aber denk mal drüber nach, das. Ne? So, und das nutze ich da extrem viel. Hat auch zu Hause Einkehr gehalten. Manchmal das Gefühl, meine Frau redet mehr mit dem Ding als mit mir. Ne? So, aber da wird ja in jedem Teilbereich des Lebens kannst du dir ja in Sekunden Informationen holen, die Dinge optimieren. Dadurch kommst du in so einen Optimierungswahn. Das kann halt auch schon wieder ein bisschen drückend sein, aber wir setzen das in jedem Bereich ein und immer mehr der Kollegen übernehmen das. Wenn wir jetzt über Exposé-Gestaltung nachdenken, sind wir über dieses Thema formulieren. Da konntest du ja ablesen, ob der Makler das so einigermaßen das schafft oder nicht. Heute ist das halt sehr, sehr aneinander genähert und Bilder optimieren etc. pp. Also in meinem Bereich ohne Ende Möglichkeiten halten, ne? Sowohl operativ als auch strategisch, ne?
Voll. Also ich finde es halt wahnsinnig stark. So das der Klassiker war bei uns früher, ja, wir haben einen Fotografen, der geht einmal durchs Objekt und macht richtig schöne Fotos und da lege ich auch größten Wert drauf, dass Objektfotos bei uns im Verkauf dann passend sind. Und dann war aber damals die Frage, naja, machen wir ein Homestaging oder nicht? Haben uns dann erstmal dagegen entschieden. Dann hat gut funktioniert, bei einem anderen Objekt haben wir dann gesagt, nein, wir testen mal das virtuelle Staging. Und alleine das virtuelle Staging, die Leute sind da quasi arbeitslos. Also du brauchst ja keinen mehr, der da großartig irgendwas reinprojiziert. Das ist ein Punkt, wo ich sage, mit AI unglaublich geil. Was du gesagt
Ja, da gebe
hast,
ich dir recht.
ne, D Dokumente ordnen. Ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, nicht alles zu ordnen, sondern auch, keine Ahnung, Eigentümerprotokolle aus den letzten 3 Jahren analysieren lassen, okay, wo und wo sind vielleicht Fallstricke oder was müssen wir beachten, wo kommen wir hin? Das ist halt ganz verrückt, was das ja für Arbeitserleichterung ist und Zeitersparnis einfach.
Total, total. Ich habe jetzt gerade auch Social Media Grundstücksmarktbericht kam jetzt frisch raus, ne? Weiß ich jetzt nicht, lügen 30, 60 Seiten stark, keine Ahnung. Kannst den Nachmittag ja mal hinsetzen und lesen, ne? So, und ich habe das Ding reingeschmissen und gesagt, hier machen wir mal so 10 Folien mit den neuesten, mit den prägnantesten Informationen. Das hat, weiß ich nicht, ich glaube, dieses Gestalten an Tucken noch gedauert, hätte mir das irgendwie den Text rausgelassen, wäre das in Sekunden da gewesen. Klar musst du ab und zu auf den Seiten nochmal gucken, hat er das irgendwie da missverstanden? Das ist aber ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so total betriebsblind auch da wird und sagt, jo, wenn der das sagt, passt das. Aber das war ja, wie gesagt, in Geschwindigkeit unglaublich. Und das mit dem Homestaging, wie du sagst, haben wir teilweise auch gemacht. Das ist ja eine Zeitersparnis, aber auch eine Kostenersparnis, ne? Also wenn du so eine Immobilie vermarktest, ne, dann nimmst du dir vielleicht einen Fotografen da nochmal rein, der braucht Summe X, ne? So, dann willst du es vielleicht nochmal ein bisschen Virtual Stage oder ein Homestaging sowieso, ne? Mit Aufwand und Randkarren und so weiter. Das Thema ist ja komplett durch. Wobei bei Besichtigung kann das halt bei gewissen Objekten nochmal nett sein, wenn die leer sind, ne? Aber dieses Virtuelle hätte auch nochmal gekostet und diese ganzen kleinen Zusatzdinge, die hast du im Endeffekt abgedeckt, ne? Und ist ja auch total nett in einer Live-Besichtigung mal durchzugehen, so, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, was wollen Sie denn? Ja, rote Küche. Ne, rote Küche eingegeben, Foto gemacht, rote Küche, schauen Sie mal. Also, ne, das ist so, das kannst du halt so, so cool mit reinnehmen, ob ins Exposé oder in der Besichtigung. Das ist schon Wahnsinn, ja.
Ich find's fantastisch. Und ich glaube, dass, ich bin mir sehr sicher, ich glaube es nicht nur, ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass dann ja Makler wie du und wie ihr seid, die so innovativ unterwegs sind, diese Alteingesessenen um Längen schlagen werden, wenn einfach diese Offenheit neuen Technologien gegenüber dann da ist. Glaube ich schon. Wie ist das Feedback? Bekommt ihr das in der Form? Das heißt, wir fahren mal richtig gut?
Ja, also Wir haben halt auch so eine 3D-Kamera im Einsatz, das ist ja schon fast schon wieder ein bisschen so alter Scheiß, ne? Aber auch da setzt du dich halt extrem ab, wenn irgendjemand ein paar Fotos nur geknipst hat und du kannst halt vorher schon mal sehen, was du dir anguckst und irgendwo auch nochmal nachher, ne? Aber klar, also wenn im Endeffekt da mit Staging und Code immer live vor Ort ist, halt immer sehr, sehr guter. Sehr, sehr gutes Feedback entsprechend halt. Ja, aber jetzt nicht so, dass die Leute sagen, boah, mega, habe ich jetzt noch nie gesehen, weil es im Endeffekt ja auch viele machen können, aber du hast recht, scroll mal durch und da siehst du halt schon extreme Unterschiede. Ist natürlich auch ein Stück weit dann, ich sag mal, die Gefahr, dass der Verkäufer im privaten Segment auch sagt, können wir alleine machen. Ich sage das auch ganz flapsig, ne, und sage, pass mal auf, Kevin, kein Problem, kannst du auch alleine verkaufen. Hast ein gutes Handy, ne, kannst sehr gut formulieren, jetzt hast du auch noch KI, das heißt, das Exposé steht, check, ne, so, das. Da machst du auch noch vielleicht diese optimierten Grundrisse, auch Grundrisse, ne? Grundrissgestaltung. Grundrisse manchmal 97 Mal fotografiert, sieht ja total Grütze aus. Einmal mit dem Handy abfotografiert, mach mir das einmal eingeräumt, mach mir das einmal in bunt, bitte mit einer Maßkette dran. Also auch da diese Dienstleister, ne? Auch da ist es, glaube ich, wird es für die auch immer schwieriger. Entsprechend, klar, wenn du Architektenstempel brauchst, was anderes, aber zum Zeigen, Riesenmöglichkeit halt, ne? Aber am langen Ende ist das ja nur ein Teil der Dienstleistung. Ne? Das heißt, da wird es aber manchmal argumentativ dünn. Die Leute versuchen es halt und du siehst auch immer wieder auch Preise. Ne? Also so Preisgestaltung. Da wird ja auch dann AI gefragt und der Nachbar hat da sowieso 100.000 mehr bekommen. Dann macht der eine oder andere seine Entscheidung davon abhängig, inseriert es allein. Offen gestanden sammeln wir die auf dem Seitenweg nochmal ein und müssen dann noch ein bisschen härter den Preis korrigieren, weil die Immobilie ja schon am Markt ein Stück weit verbrannt ist. Ne? Aber auf dem ersten Weg ist das nochmal bei all den Vorteilen auch nochmal eine Argumentationsstrecke, die sich uns auftut, weil ja, kann ja auch allein machen. Ja, ist auch richtig. Ne? So, aber das ist ja zum Glück nur ein Teil des Business, des People Management. Da glaube ich auch, wird KI uns bei Zeiten erstmal nicht komplett ersetzen. Also zumindest solange
Nee.
ich halt noch gedenke, das zu tun hier. Ne?
Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Du brauchst ja jetzt ganz blödes Vorurteil allen Maklern gegenüber, die nur die Wohnungen aufschließen und die Leute durchschicken. Das kriegst du mit einer KI nicht hin. Also es sei denn, die haben alle die tollen virtuellen Schlösser, die du per Knopfdruck aufmachen kannst. Aber Quatsch, also diese menschliche Komponente, die ist schon tatsächlich entscheidend. Und ja, als Verkäufer, wenn du einen Makler beauftragst, kaufst du dir einfach Professionalität und zeitliche Freiheit, würde ich behaupten, weil du musst bei den Besichtigungen nicht dabei sein.
Das ist das halt, ne? Und egal wie gut du das gemacht hast, es ist ja meist auch nicht ein Termin, ne? Also du sagst ja, denke ich
Nee.
ja halt manchmal auch so, ah, komm, okay, schönes Objekt, gehe ich jetzt mal selber rein, ne? Nehme ich jetzt den Kollegen nicht dabei, kriege ich schon hin. Dann geht er einmal gucken, dann will er nochmal mit dem Architekten gucken und nochmal mit der Familie gucken. Das ist ja auch manchmal so ein zeitliches Ding, ne? Und jemand, der so eine Immobilie zu verkaufen hat, ob er sie geerbt hat oder was auch immer, ist ja auch zeitlich da limitierter. Und da haben wir ja auch schon diese ganze Telefonstrecke ausgeblendet. Die ist ja auch da. Der versucht dich zu erreichen. Du bist gerade im Meeting, dann rufst du zurück. Was wollten sie denn und so weiter. Aber das wird, glaube ich, auch ein Stück weit halt unterschätzt. Und dann ist es so, oh, ne, das böse Erwachen, wenn man da live irgendwie in einem Prozess drin ist. Ne, und ja, und vor Ort das zeigen. Virtuelle Schlösser ist eine Lösung. Ne, kann er durchgehen, kann er selber
Ja,
gucken,
ist
kein
ja.
Problem. Ne, aber achten Sie mal hier drauf, schauen Sie mal hier, das ein bisschen schmackhaft machen, ein bisschen zeigen und so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da so ein bisschen eben die Angst, die wir auch vorhin beim Kapitalanleger hatten, auch hier genommen wird, wenn es um die Selbstnutzung geht. Mensch, ist doch schön und schauen Sie mal und ein paar Informationen am Rande. Also ich glaube, da ist auch schon noch ein bisschen Handlungsbedarf für uns da, ja.
Ja, Gott sei Dank. Also,
Ja, absolut.
ich finde es gut und
Absolut.
ehrlicherweise, natürlich für mich als Käufer ist es manchmal auch von der Kostenseite her schöner, wenn wir ohne Makler kaufen können. Auf der anderen Seite sehe ich das eigentlich ehrlicherweise eher als Chance, jetzt als Kapitalanleger, weil ich kann ja einfach nur davon profitieren und mein Netzwerk noch mehr erweitern. Und egal in welche Richtung mein Investorenprofil, mein Kapitalanlegerprofil gehen soll, das auch einfach streuen und sagen, guck mal, wenn du ein Objekt hast, was renovierungsbedürftig ist, ein Objekt, was sanierungsbedürftig ist, wenn du was reinbekommst, wäre schön, wenn du an mich denkst. Und am Ende, ja, du zahlst dann für eine, keine Ahnung, Vermittlung halt auch ein paar tausend Euro. Dafür kriegst du aber das Objekt, ja? Oder du kriegst
Du
Angebot und
kriegst
das ist
das
ja ein
Objekt,
Riesenvorteil.
das ist natürlich, auch nochmal ein Aspekt, ne, als Investor irgendwo, dass du da mit Maklern, gerade sieh mal so die sanierungsbedürftigen Objekte, wenn du die halt an den Markt bringst, hast du halt auch sehr, sehr gemischtes Klientel. Ne? Da kommen ja welche, die aufgrund des niedrigen Preises sagen, oh super, meine Chance und glauben, kriege ich schon hin mit 10.000 Euro. Ne? Das ist ja auch nicht der Fall. Sowas kann man natürlich sehr gut an, ich sag mal, an die Profis ein Stück weit dann auch geben. Und da ist ein Makler, der viel zu tun hat, ja auch froh, wenn er solche Sachen darüber irgendwie vielleicht ein Stück weit durchdrehen kann. Aber ein wichtiger Aspekt an der Stelle ist auch noch, und da kommt wieder diese Finanzierungsschiene so ein bisschen mit rein, das Thema Unterlagen. Ja? Also der private Verkäufer, der hat dann da irgendwie so eine Mappe, der hat vielleicht keinen Energieausweis und da verlierst du auch ganz, ganz viel Zeit. Also Energieausweis ist ein Thema, nicht bemaßte Pläne. Teilungserklärungen werden ganz gern da, wo dann irgendwie dieser juristische Quatsch endet, abgeschnitten und die Pläne zur Seite gelegt. Das heißt, da fehlt der Aufteilungsplan. Da verlierst du auch Spaß als Käufer, Zeit und Spaß. Thema Zeit, im März hat die KfW 7-mal erhöht. Ja, also das Thema Zeit kostet dich dann auch 0,5% vielleicht, weil der gerade den ganzen Quatsch nicht beisammen hat. Ne? So, und da kannst du ja mal schnell gegenrechnen, wenn du 0,5 schlechter hast, weil kein Makler da war, der alles hatte, dann hätte es sich vielleicht wieder gelohnt, den mitzunehmen. Als Investor ja auch nochmal Thema der Absetzung, kannst du die Kosten dann wieder gegenstellen. Aber das Thema Unterlagen ist auch etwas, wo Käufer und Verkäufer, die eine gute Basis hatten, sich nachher dann doch irgendwie gar nicht mehr so sehr verstehen. Und manchmal gibt es einfach gewisse Dinge nicht und dann ist KI hoch oder runter, trotzdem der Verkäufer manchmal ein bisschen doll überfordert, woher kriege ich den ganzen Quatsch jetzt? Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem wir auf der Finanzierungsseite manchmal auch denken, ja, wir können dir die günstigste Bank raussuchen, aber wenn du das und das nicht hast, ne, eine Bank möchte zum Beispiel auf jedem Grundriss einen Objektbezug haben, da muss die Adresse stehen. Ja? Ist nicht überall, denkt man gar nicht, aber ist nicht überall, aus verschiedensten Gründen. Ne? So, und dann passt das schon mal mit der Bank letztlich nicht. Und da kann ein Makler schon Abhilfe schaffen. Also gibt auch gute Gründe, uns mal anzurufen.
Ja, absolut. Also bin ich absolut bei dir. Abschließend, wir kommen so ein bisschen Richtung Ende. Was mich mal interessieren würde, ist, hast du jetzt gesagt, es ist mit deinem Partner, ihr seid ein bisschen auseinandergegangen oder komplett auseinandergegangen, habt euch da jetzt getrennt nach einigen Jahren. War sicherlich riesen Learning und Fuck-up für dich. Was für Learnings hast du noch mitgenommen aus deiner Unternehmerlaufbahn?
Also generell und immer, und das ist aber auch etwas fürs Leben, ja, immer Blick nach vorn, ja, immer Blick nach vorn und immer versuchen, wirklich aus dem, was da schiefgelaufen ist, zu analysieren, okay, was hätte ich dazu anders beitragen können. Das ist ja erstmal so ein ganz allgemeines Ding halt. Aber jetzt speziell auf diese Beziehung einfach auch zu gucken. Ich habe natürlich die Frage gestellt, ein paar Objekte, die aus meiner Feder kamen, hätte ich die allein gemacht, hätte ich einen Verkäufer, hätte ich einen Handwerker einfach beauftragt, ne? Wäre da auch irgendwie Ruhe drin gewesen. Also da existiert ja auch ein Spannungsfeld. Da kriegt der Kollege das vielleicht zeitlich nicht so schnell an der Stelle hin, aus Gründen, weil vielleicht auch Material und Co. fehlt. Da hast du immer eine gewisse Spannung irgendwo drin. Also ist, glaube ich, manchmal gar nicht schlecht, gerade diese Leistung irgendwie outzusourcen, weil du da auch im Umgang mit Zeitverzögerung und Co. ganz anders umgehen kannst. Ja? Das ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Und auch, wir haben halt eben eine GbR gewählt, einfach weil geht schnell, würde ich nie wieder machen. Ja, also ganz klar, juristische Person, ne, dadurch, dass wir nachher mit Anwälten zu tun hätten, hat er auch gesagt, unabhängig des Inhalts der Streitigkeit, eine juristische Person hätte auf jeden Fall dazu geführt, dass relativ easy ist und relativ klar ist, wie es an der Stelle weitergeht. Aber das ist, glaube ich, jetzt für diese gemeinsame Tätigkeit eines der größten Learnings, wo ich auch jedem meiner Kunden das eigentlich aus tiefster Überzeugung so wiedergebe, wenngleich es wahrscheinlich juristisch und auch steuerlich, ne, hat ja auch was mit Kosten immer ein Stück weit zu tun, auch gute Gründe, die es gibt, eine GbR zum Beispiel zu wählen. Aber das wäre einfach für mich ein ganz, ganz klarer Punkt, dass ich sage, egal wie gut du dich verstehst, und das sehen wir auch beim Makeln immer wieder, ne, Geschwister, die sich super verstehen, im Erbfall knallt es da immer ein Stück weit. Das kann man halt hier mit einem guten Gründervertrag, einem guten GmbH-Vertrag und einer guten Firmenstruktur auf jeden Fall sich vom Hals schaffen. Das ist, glaube ich, was diese Story meines Lebens angeht, eines der größten Learnings, ja.
Stark. Ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Kann ich aus eigener Erfahrung nur unterschreiben. Und im besten Fall, wenn ihr eine juristische Person wählt, vielleicht nicht zwingend 50-50, sondern einer muss die Mehrheit haben, beziehungsweise holt euch einen Dritten rein, der das dann möglicherweise als Mediator entscheiden kann. Das würde ich noch mit reinwerfen. ehrlicherweise.
Das sind ja so die Learnings, die jeder von uns beiden vielleicht mal so in der
Ja.
Vergangenheit sich irgendwo mitgenommen hat. Das kommt ja nochmal dabei, ne? Also die Struktur als solches, je nachdem wie dann irgendwo, auch die Gewichtung war natürlich ein Riesenthema dann irgendwo bei uns, ne? Ich habe dafür gesorgt, dass die Finanzierung reingeholt wurde, das war klar. Natürlich hatte er dann mit dem Prozess des Umbaus unheimlich viel zu tun und da kommt natürlich auch das Gefühl auf, wer tut denn jetzt eigentlich was dafür, ne? So, das ist ja manchmal auch gar nicht vergleichbar. Ja? Kannst du sagen, das eine Ding wäre gar nicht da, hätte es mich nicht gegeben. Ja, das Ding jetzt aber gar nicht fertig gekommen, hätte es mich nicht gegeben. Das sind so zwischenmenschliche Dinge, die halt immer auf dem Weg, wenn es dann vielleicht auch unrund läuft, dann mal zur Unstimmigkeit führen und muss man immer ein Stück weit auf dem Schirm haben auch, ne? Dass sowas passieren kann.
Ja, absolut. Ich denke, da sollte man so, ja, man sagt ja irgendwie, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und man muss den schlimmsten aller Fälle irgendwie immer mal wieder, ja, am besten am Anfang schon mit auf dem Schirm haben, am Anfang schon ans Ende denken, irgendwie so nervig, wie es ist, aber
Ja.
macht letzten Endes eine vernünftige unternehmerische Karriere auch irgendwo aus, dass man das schon mit berücksichtigt, im besten Fall.
Definitiv. Aber wenn es deine erste Unternehmung ist, du da total euphorisiert bist, beide sich auf die Schulter klopfen und auf die Brust und sagen, geil, es geht jetzt los, verstehe ich total, dass man das nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und das so wie alte Leute Gequatsche sich anhört und nee, nee, kein Problem. Aber ich sag mal, die Erfahrung mussten wir sammeln, die muss dann vielleicht jeder sammeln, aber man kann ja trotzdem es so mitgeben und sagen, würde ich heute anders machen. Ne? Was man daraus macht, muss dann jeder selber entscheiden. Ne?
Ja. Perfekt, Björn, vielen Dank für deine Zeit. Ganz zum Schluss möchte ich dir das Wort nochmal geben. Ja, wo können die Leute dich finden, hören, sehen, erleben, mit dir in Kontakt treten? Und was sind die Dinge, die du jetzt nochmal allen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, zu finden ist relativ easy, ne? Also bei Instagram irgendwie Björn mit OE4MO. Da haben wir auch täglich immer ein bisschen Content, der auch manchmal mit Humor angehaucht ist, aber häufig wirklich sachlich und fachlich der Sache dient. Ja, ansonsten sitzen wir in der Johannes-Hildrup-Straße in Mettmann, neben der Dr. Klein-Filiale, wo wir eben auch makeln. Also das ist ja gar kein Problem. Ja, also mitgeben möchte ich definitiv eben dieses Thema der Rentenlücke ist etwas, was mir wirklich schwer, schwer am Herzen liegt, weil ich glaube, da rollt richtig, richtig was auf Deutschland zu, dass wir auch schwer gefangen werden können in Gänze. Aber jeder kann für sich eben schauen, dass er da diversifiziert. Mir ganz wichtig, ich sage auch nicht, kauf Immo, Immo, Immo und danach eine Immo, sondern du brauchst verschiedene Dinge. Du hast eine gesetzliche Basis, du hast vielleicht eine betriebliche Basis, du hast es eingebracht, du sparst vielleicht einen ETF-Sparplan an. Aber ich glaube, eine Immobilie in der Vermietung zu haben, schadet da nicht. Und wenn es dir gefällt, nimmst du eine zweite und dritte dazu. Aber wichtig ist, es muss was getan werden. Und diese Message ist politikseits leider einfach 20 Jahre irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und jetzt brennt es da ein Stück weit. Also das ist wirklich so eine kleine Brandrede in eigener Sache. Und da geht es, wie gesagt, gar nicht um mein Business, sondern wirklich darum, dass jeder sich da irgendwie open-minded auf die Suche macht, was sein Weg ist.
Voll super, vielen Dank, richtig, richtig stark, hat mir gut gefallen. Ich wünsche dir alles
Danke
Gute,
dir.
Björn, ganz viel
Ja, dir auch.
Erfolg.
Vielen Dank.
Danke, mach's
Alles
gut, ciao,
klar.
ciao.
Okay, Kevin, ciao.